Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und in dieser Ausgabe soll der ernste Versuch unternommen werden, die Errungenschaften und positiven Leistungen des 45. US-Präsidenten Donald J. Trump zu beschreiben. Und ja, ich weiß, was Sie denken. Es gibt Leichteres.
Also die größten Errungenschaften von Donald Trump. Ich finde es echt keine einfache Frage, Juan, weil das, also ich habe wirklich lange nachgedacht über diese Frage. Oder lass mich nochmal anfangen.
I won't vote Trump.
I won't vote Trump.
No, there's not a chance in hell.
No, there's not a chance in hell.
I will try to make a difference.
I will try to make a difference.
Cause this isn't going well.
Cause this isn't going well.
So don't waste your bad breath on me. I'd sooner cast my vote for Cardi B. I'll never vote Trump, never vote Trump, never vote Trump. Not me. Come on, sing. I won't vote
There
Trump.
Has never been an administration or president who has done more than I've done in a period of 3.5 years. Greatest economy in history, lowest unemployment numbers, rebuilt our military. There has never been an administration that's done what I've done. By the end of the first term, I'll have approximately 300 federal judges and hopefully 3 great Supreme Court judges. 300 judges, it's a record.
But it'll make the country great. Pencil, take you on a date.
No, thank you.
What if they manipulate and make you not feel so inclined?
I've made up my mind, I won't vote Trump.
I won't vote Trump.
Die Stimme, die wir ganz am Anfang gehört haben, das war Mathieu von Rohr, Ressortleiter Ausland beim Spiegel. Und ich kann Ihnen versichern, er hat sich nach seiner anfänglichen Stottereinlage schnell gefangen und wird für uns in dieser Ausgabe von 8 Milliarden, übrigens der letzten vor der US-Wahl, Bilanz ziehen. Nach 4 Jahren Trump. Und zwar ausschließlich eine positive Bilanz. Das ist die Bedingung. Denn dass Trump alles falsch gemacht hat, das hat jeder von uns schon 100-mal gehört. Aber eigentlich kann das ja nicht sein, dass ein Präsident wirklich alles vermasselt. Nicht mal, wenn er Donald Trump heißt. Und genau um diese Leistungen, um diese positiven Errungenschaften soll es heute gehen. Und zwar möglichst aufrichtig, möglichst objektiv, möglichst ironiefrei, was zugegebenermaßen nicht immer ganz leicht fallen wird. Also, was hat Trump auf den Weg gebracht? Die Frage habe ich im Übrigen auch gleich dem knappen Dutzend Spiegelkollegen geschickt, die gerade aus den USA von den Wahlen für uns berichten. Auch sie haben erst geschluckt, aber 3, 4 haben geantwortet und auch ihre Einschätzung werden wir hören. Zuerst aber noch zu Kollegen von Rohr. Also Mathieu, fangen wir vielleicht erst mit einem groben Überblick an und gehen im Anschluss dann die einzelnen Punkte konkret durch. 4 Jahre Trump, eine Bilanz. Was hat der Mann Gutes gemacht?
Die Frage, was hat Trump Gutes gemacht, ist wirklich eine interessante und ich finde es auch gut, dass wir in diesem Podcast es einmal von der Seite versuchen anzugehen, weil wir ja eigentlich doch immer auch als Spiegel hervorgehoben haben, was alles nicht gut ist an seiner Präsidentschaft. Und natürlich bleibe ich dabei, dass diese Präsidentschaft insgesamt ein Desaster war. Aber wenn wir das jetzt einfach mal einklammern und versuchen, uns zu überlegen, was war eigentlich gut, dann müssen wir, glaube ich, 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist sozusagen, sich zu überlegen, gibt es etwas, was wirklich gut war für die Welt, also auch aus meiner oder aus unserer Perspektive? Und die andere Frage ist so ein bisschen, was hat er eigentlich versprochen? Was hat er seinen Wählern versprochen? Und was hat er da geschafft, was die gut finden? Oder wo er sagen kann, da habe ich meine Versprechen gehalten. Und wenn wir jetzt auf das Erste schauen, würde ich auf jeden Fall sagen, was er erreicht hat. Er hat auf jeden Fall, bis Corona kam, lief die Wirtschaft sehr gut.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving.
Dann gibt es ein paar kleine außenpolitische Erfolge, zum Beispiel jetzt die Friedensverträge zwischen Israel und arabischen Staaten, die es zuletzt gab. Er hat, glaube ich, auch ganz gewisse Dinge richtig erkannt, also dass es Probleme gibt in der Art und Weise, wie die Welt und China bisher Handel betrieben haben, auch wenn seine Lösung dafür komplett falsch war. Insofern ist es auch kein Erfolg. Und dann gibt es eine Reihe von kleineren Dingen, wo ich sagen würde, innenpolitisch, da hat er Dinge gemacht, die richtig waren, die Fortschritte bedeuten. Er hat, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste für mich und vielleicht auch das Unerwartetste, er hat immer sehr stark ja auf dieses Waffentragerecht in den USA beharrt und trotzdem wurde es dann unter seiner Regierung, nachdem es 2017 zu diesem schrecklichen Massaker kam in Las Vegas, gab es tatsächlich Einschränkungen.
President Donald Trump is vowing to take action on gun control.
After the deadly shooting in Las Vegas, I directed Attorney General to clarify whether certain bump stock devices, like the one used in Las Vegas, are illegal under current law. And just a few moments ago, I signed a memorandum directing the Attorney General to propose regulations to ban all devices that turn legal weapons into machine guns.
Und zwar hat er diese sogenannten Bump Stocks wurden unter ihm verboten. Das sind gewissermaßen so Zusatzteile, mit denen man halbautomatische Waffen in automatische Waffen umbauen kann und die oft bei diesen Mass Shootings, bei diesen ja, Massenerschießungen eingesetzt wurden, die wurden verboten. Er ist beim Thema Gefängnisreform ein bisschen weitergekommen.
More breaking news tonight, and it's practically the definition of news that it, when the unexpected happens, the Senate tonight taking bipartisan action on something substantial, overwhelmingly passing a major prison reform bill. The First Step Act eases federal sentencing for nonviolent offenders, aims to reduce repeat offending and expands early release programs. The vote was 87-12.
Das ist zwar jetzt immer noch nicht gelöst, aber Gefängnisreform ist ein Riesenthema, Strafrechtsreform. Da geht es darum, dass in den USA einfach wahnsinnig viele Leute im Gefängnis sitzen. Also sie haben eine der größten Gefängnispopulationen der Welt. Auch pro Kopf gerechnet. Das ist vollkommen irre. Und natürlich sind sehr viele Schwarze auch davon betroffen. Und da hat er einen Schritt vorwärts gemacht. Das ist natürlich auch jetzt nicht nur sein Verdienst, aber da ist es ein bisschen weitergegangen. Er hat versprochen, dass er sein Gehalt spendet.
I give away my salary. It's, I guess, close to $450,000. They say that no other president has done it. I'm surprised, to be honest with you.
Er hat aber natürlich gleichzeitig in Wahrheit sehr viel Geld selber gemacht, dadurch, dass er zum Beispiel einfach seine Firmen beschäftigt hat mit Staatsaufträgen und da viel Geld eingenommen hat. Also das hat sich dadurch, würde ich sagen, so ein bisschen ausgeglichen. Also mehr als das sogar. Wir haben ja Millionen gemacht, die Trump Organization, mit dieser Art von Aufträgen. So, also es gibt ein paar kleine Dinge. Und dann, wenn man zur Frage kommt, was hat er denn gemacht, was eben seine Wähler gut finden, dann nochmal einen ganz anderen Bereich, der auch sehr spannend ist, weil er hat natürlich wirklich, und das muss man ihm zugutehalten, von seinen Wahlversprechen von vor 4 Jahren viele gehalten. Bei weitem nicht alle. Ich glaube, das berühmteste, was er gegeben hat, war: I'm going to build the wall and Mexico is going to pay for it. Das ist nicht passiert. Also er hat zwar tatsächlich die Mauer zu Mexiko ausgebaut, aber natürlich hat Mexiko dafür nicht bezahlt. Und das war ja einer seiner großen Wahlkampfschlager. Aber er hat sehr vieles gehalten. Das kann man ihm, glaube ich, wirklich zugute halten. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Da könnte man alles einzeln mal so durchgehen. Wir haben das auch auf spiegel.de die Tage einmal gemacht, wo wir gezeigt haben, was er alles gehalten hat. Vieles davon finde ich falsch, also fast alles, würde ich sagen, aber er hat es gehalten. So, das ist ja nicht unwichtig. Und ich glaube, am Ende das Wichtigste, was er sozusagen seinen Kernwählern gegeben hat, ich weiß jetzt nicht, ob wir das unter Erfolge verbuchen, aber das Wichtigste, was er seinen Kernwählern gegeben hat, war natürlich so ein Gefühl der Ermächtigung. Also gerade diese weißen, abgehängten Amerikaner, Männer ohne Bildung, die sich abgehängt fühlten, die Trump gewählt haben, die mögen ihn ja bis zum heutigen Tag, die verehren ihn, weil er ihnen eben dieses Gefühl gegeben hat. Wir sind wieder wer. Und in einem Land, das sich massiv verändert, in dem eben diese Blue-Collar-Jobs, diese einfachen Arbeiterjobs wegfallen, in diesem verändernden Land ist da einer, der ist irgendwie für uns, der tritt für uns ein, der ist gegen Political Correctness und der ist im Zweifel genauso rassistisch oder ein bisschen rassistisch, wie manche von uns es sind. Das war eher so eine kulturelle Revolution, die er da angeführt hat. Und ich glaube, das funktioniert immer noch.
Mein Name ist Ralf Neukirch, ich bin Spiegel-Korrespondent in den USA. Was hat Donald Trump richtig gemacht? Er hat keinen Krieg angefangen. Das ist für einen amerikanischen Präsidenten nicht selbstverständlich. Trumps größtes Verdienst liegt meiner Meinung nach darin, dass er die Defizite der amerikanischen Demokratie deutlich gemacht hat. Seit dem Ende des Bürgerkriegs haben zunächst die Demokraten und dann bis heute die Republikaner versucht, Schwarze und andere Minderheiten vom Wählen abzuhalten. Aber das geschah immer so, dass es möglichst nicht zu offensichtlich werden sollte. Trump ist der erste Präsident, der öffentlich gesagt hat, wir wollen nicht, dass so viele Menschen wählen, dann gewinnen nämlich die anderen. Was zumindest eine sehr ehrliche Aussage ist. Es wurde auch immer so getan, als sei der Supreme Court eine strikt überparteiliche Institution. Jetzt haben die Republikaner in dieser Woche unter Missachtung aller Gepflogenheiten ganz kurz vor der Wahl eine Richterin durchgedrückt. Und auch hier hat Trump in begrüßenswerter Klarheit gesagt, warum. Weil die Wahl möglicherweise nicht durch die Wähler, sondern durch die Gerichte entschieden werden muss. Und er will eine Mehrheit am obersten Gericht haben, die seine Interessen vertritt. Es gäbe da noch viele Beispiele, aber ich glaube, im Kern ist es so, dass jetzt viel mehr Amerikaner wissen, dass das politische System ihres Landes reformiert werden muss. Meine Hoffnung wäre, dass die Mehrheiten nach der Wahl dann auch so sind, dass diese Reformen durchgesetzt werden können. Und es gibt noch eine zweite positive Entwicklung, die Trump in Gang gesetzt hat, wo er Defizite deutlich gemacht hat, und das ist im sozialen Bereich. Weil erst durch den Wahlsieg von Trump vielen Demokraten klar geworden ist, wie dramatisch die Situation vieler Menschen hier im Land ist, wie unzureichend das Gesundheitssystem ist, wie absurd hoch die Kosten für eine gute Bildung mittlerweile sind und wie erbärmlich die Umstände sind, unter denen viele Menschen in einem der reichsten Länder der Welt leben müssen. Also Trumps Wahlsieg hat die ganze soziale Frage in den Vordergrund gerückt. Und wenn die Demokraten in diesem Punkt ein ganzes Stück nach links gerückt sind, dann ist das mit Sicherheit auch ein Verdienst des Präsidenten.
Ich glaube, wir müssen auch, wenn wir das Thema bereits angerissen haben, vielleicht doch noch mal eines erwähnen. Trump setzt das Thema Wirtschaft ja in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs, seiner Kampagne. Er sagt, ich habe die Wirtschaft in ungeahnte Höhen getrieben und das ist das beste Argument für meine Wiederwahl, denn ich kann sie wieder aufbauen. Stimmt das?
Also es ist auf jeden Fall ein Argument für seine Wiederwahl und es ist auch das, was in den Umfragen die meisten Leute, die ihn gut finden, auch nennen. Und auch in den Umfragen bis heute, trotz Corona, wird ihm auch eine höhere Wirtschaftskompetenz zugesprochen von den Leuten als Joe Biden. Also insofern ist es tatsächlich ein Pluspunkt für ihn. Und die Wirtschaftsentwicklung unter Trump war auch phänomenal, bis eben dann die Pandemie kam. Nun kann man eben sagen, dass es kein Erfolg war, der jetzt nur ihm selbst zuzuschreiben ist, weil er ist aufgesprungen auf einen fahrenden Zug. Der Boom der US-Wirtschaft begann unter Obama, der begann nach der letzten großen Wirtschaftskrise 2009. Wenn man auf die Kurve schaut, die geht einfach so schräg nach oben, wie man heute nur das noch von Corona-Zahlen kennt. Natürlich, die Zunahme von Arbeitsplätzen, das war unter Obama eigentlich höher so. Aber es ist unter Trump weitergegangen. Er hat das auch angefeuert massiv mit Steuersenkungen. Er hat Schulden aufgenommen dadurch. Er hat die Staatsschulden massiv erhöht und damit natürlich das Gegenteil davon gemacht, was die Republikaner über die ganze Obama-Präsidentschaft immer wieder gesagt hatten, nämlich man müsse das Defizit verringern. Das Gegenteil ist passiert. Das Defizit ist explodiert, schon vor der Pandemie. Und das Ergebnis war, dass es wirklich, wirklich, wirklich gut lief. Die amerikanische Wirtschaft war ja wirklich der Wachstumsmotor auch der Welt. Und gleichzeitig ist es halt jetzt aber auch so, dass seit der Corona-Pandemie, deren Management Trump ja so grandios vermasselt hat, die US-Wirtschaft auch wirklich sehr stark sehr stark leidet und auch stärker leidet als europäische Volkswirtschaften.
Do you think that Trump is living up to his promise to make America great again?
Yeah, I would say he is.
And welcome back to Hannity. So despite unrelenting criticism and attacks from the alt-radical left and their allies in the Destroy Trump media, and despite the nonstop spreading of fake, bizarre news conspiracy theories, despite unprecedented Democratic obstruction and infighting from congressional Republicans, President Donald Trump is on track, is keeping promises that he made to you, the American people.
Das ist das, was ich am Anfang sagte, als ich meinte, die Frage ist immer, unter welcher Perspektive bewertet man die Leistungen Trumps? Wenn man es betrachtet unter der Frage, ist es ein Erfolg für ihn oder ist es etwas, was wir oder was ich gut finde, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und ein großer Punkt, dass er die amerikanischen Bundesgerichte und das oberste Gericht besetzt hat mit konservativen Richtern, die auch die Zukunft gestalten werden, in gewisser Weise in den USA, über seine Amtszeit hinaus. Es war ja so, dass bei den, ich rede jetzt hier von Bundesgerichten erstmal, gar noch nicht vom obersten Gericht, da war es ja so, dass die Republikaner im Senat unter Obama massiv verzögert haben, die Wiederbesetzung von Richterstellen. Also es waren unglaublich viele Richterposten offen und das hat vor allem Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, der eigentlich, würde ich sagen, das Brain auch hinter den meisten Dingen in dieser Trump-Präsidentschaft war. Mitch McConnell, der hat im Prinzip ganz viele dieser offenen Richterstellen nicht besetzt, Obama sie nicht besetzen lassen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass wenn ein republikanischer Präsident kommt, dann soll der die dann mit Leuten besetzen, die wir gut finden. Und das ist passiert in großem Stil. Und der größte Erfolg für Trump ist aber natürlich aus seiner Sicht, dass er den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, mit drei Bundesrichtern, mit drei obersten Richtern besetzen konnte, die diesen neunköpfigen Supreme Court auf Jahrzehnte hinaus prägen werden und ihm eine konservative Richtung verleihen werden, um sozusagen das große Thema der Konservativen in den USA, nämlich die Abtreibungsrechte einzuschränken, wahrscheinlich werden umsetzen können.
Ich bin Valerie Höhne und ich bin Spiegelredakteurin.
Germany's delinquent. They've been delinquent for years and they owe NATO billions of dollars and they have to pay it. So we're protecting Germany and they're delinquent. That doesn't make sense. So I said we're going to bring down the soldier count to 25,000 soldiers. Everywhere around those bases is very prosperous for Germany.
Ich habe mich damit beschäftigt, was Trump in den vergangenen 3,5 Jahren richtig gemacht hat. Und ich muss sagen, dass es mir gar nicht so einfach gefallen ist, mir das zu überlegen. Ich bin dann aber trotzdem auf Sachen gekommen, die ich gut fand oder die ich richtig fand. Das erste ist, dass Trump den Druck auf die NATO-Partner erhöht hat, mehr Geld für Verteidigung auszugeben und das öffentlich so deutlich gemacht hat. Ich finde nicht, dass es sein kann, dass die Verteidigung westlicher Demokratien, von denen wir ja profitieren, dass diese Verteidigung vor allen Dingen auf den Schultern der USA lastet. Ich finde, Deutschland hat es sich da in der Vergangenheit sehr einfach gemacht, zum Teil natürlich aus verständlichen Gründen.
And I said, you know, Angela, I can't guarantee it, but we're protecting you and it means a lot more to you than protecting us, because I don't know how much protection we get by protecting you.
Also aus westeuropäischer Sicht war die Trump-Präsidentschaft in erster Linie ein Desaster, würde ich sagen.
My foreign policy will always put the interests of the American people above all else. That will be the foundation of every single decision. We will no longer surrender this country or its people to the false song of globalism. I am skeptical of international unions.
Natürlich merke ich immer, wenn ich jetzt all die Dinge sage, die an ihm gut waren, dass man jetzt eigentlich all die vielen Dinge sagen müsste, dann auch zum Ausgleich, die gar nicht gut waren. Und natürlich in der Außenpolitik ist es ein Riesenspektrum an Dingen, die einfach, glaube ich, für die Welt einen großen Rückschritt bedeuten. Also Ausstieg aus dem Paris-Abkommen, Ausstieg aus Rüstungsverträgen, Rüstungskontrollverträgen, das Kuscheln mit Diktatoren. Im Prinzip ist es wirklich schwierig zu sagen, da gibt's eine positive Bilanz in der Außenpolitik. Die gibt's auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, am Ende muss man sagen, bei der einen Sache hatte Trump auch tatsächlich recht. Er hatte recht, dass es natürlich einfach eine sehr einfache Position war, gerade auch der Deutschen, zu sagen, wir sind eigentlich so im Herzen Pazifisten und wir haben zwar im Militär, da geben wir auch gern ein bisschen Geld für aus, aber eigentlich ist es auch ein bisschen Igitt, ein Militär zu haben. Und wir wollen jetzt nicht richtig viel Geld dafür ausgeben. Und es ist ja auch einfach so, dass die Bundeswehr, glaube ich, in einem Zustand ist, materialmäßig, ausrüstungsmäßig, der eigentlich, der desaströs ist, weil man einfach über Jahrzehnte viel zu wenig Geld ausgegeben hat. Und so, das ist immer die Frage des Tons. Trump hat natürlich vollkommen über die Stränge geschlagen. Er hat unwahre Behauptungen aufgestellt. Er hat behauptet, die Deutschen würden nichts ins NATO-Budget einzahlen. Das ist ja auch Quatsch. Es geht gar nicht ums NATO-Budget oder ihre NATO-Beiträge, sagte er. Das ist Quatsch. Es geht einfach nur darum, dass sich alle NATO-Mitglieder halt auf eine Zielgröße verständigt hatten, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Und das haben die Deutschen nicht gemacht. Das hat fast niemand gemacht, außer den Briten und den Franzosen. Und da hat Trump draufgehauen und da hat Trump auch, würde ich sagen, durch dieses massive Draufhauen auch Erfolge erzielt, in dem Sinne, dass jetzt die Deutschen auf jeden Fall ihre Verteidigungsausgaben doch gesteigert haben, wenn auch nicht so hoch, wie er das gerne wollte. Und dass die Deutschen das gemacht haben, das ist auch ein Erfolg, glaube ich, letztlich für die Deutschen selbst und für die Europäer, weil die Trump-Präsidentschaft schon einfach gezeigt hat, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Amerikaner quasi als großer Daddy irgendwo im Hintergrund da immer stehen, dass man sich auf die verlassen kann, dass die halt die größte Militärmaschine in der Geschichte der Welt haben und dass die dann schon irgendwie helfen, wenn es irgendwie hart auf hart geht. Sondern es hat gezeigt, dass man sich auf die Amerikaner nicht verlassen kann und dass man halt jetzt schon selbst mal anfangen muss zu überlegen, wie man sowas wie strategische Autonomie kriegen könnte. Davon sind wir zwar immer noch weit entfernt und ich glaube, so unwillig, wie viele Europäer sind, Geld fürs Militär auszugeben oder sich da irgendwie zusammenzuschließen für Verteidigung, ist da auch noch ein langer Weg hin. Aber das, würde ich sagen, ist sozusagen ein indirekter positiver Effekt der Trump-Präsidentschaft.
President Trump announcing a new peace agreement between Israel and the United Arab Emirates.
Historic agreement. Israel and the United Arab Emirates have reached a deal to normalize relations.
We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Thanks to the great courage of the leaders of these three countries, we take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity.
Ich würde sagen, diese Israel-Politik Trumps hat eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis am Ende gezeitigt, dass es tatsächlich jetzt zu diesen Abkommen kam zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, zwischen Bahrain und Israel und zwischen zuletzt jetzt auch dem Sudan und Israel. Und es wurde auch angekündigt, dass womöglich bald auch eines zwischen Saudi-Arabien und Israel zustande kommen könnte. Und das ist natürlich erstmal objektiv betrachtet tatsächlich auch wirklich ein Erfolg der Trumpschen Außenpolitik, dass es zu diesen Abkommen gekommen ist. Auch eher unerwartet, muss ich tatsächlich sagen, weil Trump ja sich so stark hinter Israel gestellt hat zuletzt und auch in den Verhandlungen mit den Palästinensern eigentlich 1:1 die israelische Position übernommen hat. Und das macht es wiederum für die arabischen Staaten eigentlich, würde ich sagen, eher schwieriger, sich so offen mit Israel zu Israel zu bekennen oder ein Friedensabkommen zu machen. Aber es ist trotzdem passiert. Und ich glaube, es ist passiert, weil es natürlich in Wahrheit schon längst diese freundschaftlichen Verbindungen oder Allianzen gibt zwischen diesen Ländern. Der große Feind all dieser Länder, der gemeinsame Feind, ist Iran. Die arbeiten alle seit Jahren miteinander zusammen auf Geheimdienstebene, auf militärischer Ebene. Da gibt es Treffen. So, also im Prinzip war das alles schon da. Und was Trump jetzt irgendwie geschafft hat, ist, dass er die quasi dazu gebracht hat, nach draußen zu treten, quasi out of the closet zu kommen, Händchen zu halten in der Öffentlichkeit und zu sagen, ja, wir mögen uns und wir arbeiten zusammen und wir haben gemeinsame Ziele und wir nehmen jetzt diplomatische Beziehungen auf. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Erfolg.
Ich bin Alex Sarowitsch und bin Redakteur im Auslandsressort des Spiegel.
The most important difference in America's new approach on trade concerns our relationship with China. In 2001, China was admitted to the World Trade Organization. Our leaders then argued that this decision would compel China to liberalize its economy and strengthen protections to provide things that were unacceptable to us and for private property and for the rule of law. Two decades later, this theory has been tested and proven completely wrong.
Wenn Trump abgewählt werden sollte, und ich muss betonen, wirklich nur dann, wenn er abgewählt werden sollte, kann es, glaube ich, schon sein, dass wir alle in ein paar Jahren zurückblicken und in seinem konfrontativen Auftreten China gegenüber etwas Positives sehen. Also es gibt sicher sehr viel zu kritisieren an Trumps China-Politik. Die war in der Sache sicher oft kopflos, planlos. Dann gibt es sein Bestehen auf dem Begriff China-Virus jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, was natürlich furchtbar ist. Also das hat hier beispielsweise zu Anfeindungen gegenüber Amerikanern mit chinesischen Wurzeln geführt. Aber ich denke doch, bei aller Heuchelei und bei allen unredlichen Motiven, die es da gibt und bei aller strategischen Inkompetenz, hat Trump doch irgendwie durch seine unnachahmliche Art und sein Talent, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, eine breite Öffentlichkeit wachgerüttelt, jetzt im Hinblick auf ein Thema, zu dem wir uns in naher Zukunft alle werden verhalten müssen, also ob in Europa oder anderswo. Und das ist natürlich ein Erstarken einer Macht, die autoritär ist, weil das ist ein Thema ist, zu dem wir uns alle werden verhalten müssen, das ist unbestritten. Also es kommen ja immer mehr Nachrichten aus dem Land auch darüber, wie die Uiguren beispielsweise behandelt werden. Wir werden das nur dann möglicherweise als etwas Gutes sehen, wenn Trump abgewählt werden sollte. Warum nur in dem Fall? Also ich habe vor einigen Monaten mal mit einem australischen Fachmann gesprochen. Also die sind ja näher an China dran, da ist das Problem etwas unmittelbarer. Und er sagte mir, dass man so einer aufsteigenden autoritären Macht am effektivsten begegnet im Bündnis eben mit anderen freiheitlichen Gesellschaften. Und das unterminiert Trump natürlich total. Was wir schon gesehen haben an Attacken gegen die NATO, gegen Bündnispartner. Also was da noch irgendwie in einer zweiten Amtszeit kommen könnte, möglicherweise bis hin zum NATO-Ausstieg, das ist natürlich etwas, was eine gemeinsame Position oder ein gemeinsames Auftreten freiheitlicher Staaten komplett unterminieren würde.
Ich glaube, Trump hatte eine richtige Idee oder einen richtigen Impetus, nämlich zu sagen, China spielt unfair auf den Weltmärkten und das können wir nicht mehr länger zulassen, weil die profitieren davon und wir leiden darunter. Und da war, glaube ich, oder da ist auf jeden Fall etwas dran, weil natürlich die chinesische Wirtschaft bei weitem nicht so offen ist für ausländische Investoren, wie zum Beispiel Deutschland ist für chinesische Investoren oder für amerikanische Investoren. Also das war ein richtiger Impuls. Das Problem war dann am Ende, wie es angegangen ist, weil dieser Handelskrieg, den er vom Zaun gebrochen hat, der hat überhaupt nichts gebracht. Und das war, glaube ich, auch immer der falsche Ansatz zu sagen, das Handelsbilanzdefizit ist das Problem. Da hat Trump irgendwie eher in so einer Immobilienmaklerlogik gedacht, dass ein Handelsbilanzdefizit ein Problem ist. Das sagt eigentlich kein Ökonom und zumindest kein Ernstzunehmender. Und das war immer so eine komische Obsession von ihm. Auch hier kommen wir wieder dazu, dass wir merken, ja, da war irgendwie auch ein richtiger Ansatz und er hat irgendwie auch was artikuliert, was richtig war. Und er hat vielleicht auch, denke ich, den Umgang des Westens insgesamt mit China schon, da ist schon auch eine gewisse Veränderung zu erkennen, dass jetzt auch in Europa mehr Leute sagen, naja, wir können das alles nicht mehr so akzeptieren, was die Chinesen machen und müssten da auch gegensteuern. Vor allem aber hat er natürlich einfach diesen Konflikt mit China so massiv auf die Spitze getrieben, dass es jetzt für die Europäer auch sehr schwierig ist, sich da sozusagen zu positionieren, weil die Europäer ja vor allem mit China Handel treiben, viel mehr abhängig sind von China und in einer sehr schwierigen Position sind jetzt dadurch. Also es ist eine komplizierte Sache. Ich würde sagen, Trump hat am Ende ein Problem richtig erkannt, aber daraus wieder ein totales Chaos angerichtet und am Ende alles nur schlimmer gemacht. Und so ist es leider oft bei ihm.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Heute mit dem herausfordernden Versuch, den letzten 4 Jahren Donald J. Trump etwas Gutes abzugewinnen. Ich bedanke mich bei meinen Spiegelkollegen Mathieu von Rohr, Ralf Neukirch, Valerie Höhne, Alexander Sarovic für Expertise, Geduld und Kooperation. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie auch direkt nach der US-Wahl am 3. November eine Sonderausgabe von 8 Milliarden. Bis dahin, Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.
What'll make the country great? Pencil take you on a date?
No, thank you.
What if they manipulate and make you not feel so inclined?
I've made up my mind, I won't vote Trump.
I won't vote Trump.
To the polls is where I'll drive.
To the polls is where I'll drive.
If I'm 18 years or over.
If I'm 18 years or over.
Cause I'm over 45.
Cause I'm over 45.
So sorry I've offended you. But when it comes to voting, I work blue. I'll never vote Trump, never vote Trump, never vote.